Startup Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup Center. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Reach Podcasts Startup Stimmen. Wir sind jetzt heute in einem ganz besonderen Setting. Wir sind live auf der Enschede Slush 2024, also der größten, eines Ablegers der größten Startup-Messe Europas, der Slush in Helsinki. Deshalb sind wir sehr aufgeregt, heute hier vor Ort zu sein mit unseren wunderbaren Gästen. Ich bin Greta Böske, ich bin die Hostin dieses Podcasts und wenn ich das nicht bin, bin ich Startup-Coachin im Reach Euregio Startup Center. Und zu Gast habe ich zwei wunderbare GästInnen, und zwar einmal Thorsten Wiesel und Anna Christmann. Und am schönsten wäre es, wenn ihr euch einfach mal auf die Schnelle selbst vorstellt und unseren ZuhörerInnen verratet, in welcher Rolle ihr heute hier auf der Slush seid. Vielleicht Anna Christmann zuerst.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein, denn ich bin Beauftragte für digitale Wirtschaft und Startups am Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Deutschland. Ein langer Titel, aber zusammenfassend kümmere ich mich um alles rund um die deutsche Startup-Strategie, mit der wir versuchen, Startups möglichst gut zu unterstützen. Und in der Rolle bin ich hier heute hier und freue mich sehr auf den Austausch.
Wunderbar, ein herzliches Willkommen an unserer Seite. Thorsten Wiesel, auch gerne einmal vorstellen.
Ja, danke, Greta. Thorsten Wiesel, ich habe Hüte auf, diverse Hüte. Der eine Hut ist, ich bin Professor für Marketing an der Uni Münster. Und der andere Hut, deswegen bin ich, glaube ich, dann hier heute. Ich habe das Startup Center, das Reach Startup Center in Münster mit aufgebaut, bin der akademische Leiter von. Und wir jetzt in der Startup-Strategie versuchen wir jetzt auch den nächsten Schritt zusammen hier mit unseren Partnern in Niederlanden zu machen, für die Startup Factory einen erfolgreichen Antrag einzureichen, damit diese beiden Programme einfach zusammenpassen dann aus unserer Sicht.
Ich glaube, Startup Factory ist schon ein spannendes Stichwort, über das wir im weiteren Verlauf dieser Folge bestimmt nochmal sprechen. Der Titel der Folge ist Wissenschaftsbasierte Startups stärken und fördern. Das sagt schon sehr, sehr viel aus, glaube ich. Ich stelle einfach mal ein paar Fragen, über die wir dann gemeinsam sprechen können. Und wenn weitere Themen aufkommen, sind wir da auch sehr offen für. Und dann landen wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs vielleicht auch mal bei den Startup Factories, die auf jeden Fall schon mal eine vielversprechende Möglichkeit sind, die Förderung von wissenschaftsbasierten und wissensbasierten Startups in Zukunft sicherzustellen und weiterhin zu unterstützen. Welche Rolle haben Hochschulen vielleicht eurer Meinung nach ganz generell für die Förderung von Innovation, ganz generell zur Lösung, aber vor allem auch gesellschaftlicher herausragender Probleme?
Ja, eine ganz herausragende Rolle, wenn ich da direkt einsteigen kann. Das sehen wir wirklich an der exzellenten Forschung, die natürlich an unseren Universitäten passiert. Und in Deutschland haben wir wirklich eine hohe Vielfalt einfach an Hochschulen. Das ist auch ein bisschen so das Besondere an Deutschland. Wir sind sehr divers und dezentral aufgestellt, haben irgendwie nicht den einen Hotspot, sondern im ganzen Land exzellente Universitäten und Hochschulen. Aber wir haben eben die Lücke, die es leider in einigen Ländern in Europa gibt. Wir schaffen es noch nicht gut genug, aus diesem exzellenten Wissen dann wirklich auch die Lösungen zu bauen und an den Markt zu bringen, die dann tatsächlich ja auch die Probleme lösen können, die wir haben. Und das ist ja im Energiebereich natürlich der Fall, Gesundheitsbereich, überall können ja neue Technologien einen ganz großen Beitrag leisten. Aber sie nutzen uns eben nichts in den Laboren, sondern wir brauchen die Leute, die es dann in die Praxis bringen. Und das sind eben ganz oft Startups. Und deswegen hat das für uns auch einen ganz entscheidenden Fokus in der Startup-Strategie, diesen Transfer von den Unis in die Praxis zu unterstützen. Und da sind die Startup Factories ein zentrales Programm von. Jetzt bauen wir ein bisschen Spannung auf, was das in
einem Jahr ist. Ja, total, das ist gut.
Naja, beantworten wir das auch gar nicht. Ne?
Das machen wir. Wir können das auch jetzt direkt machen.
Startup Factories. Nee, wir wollen jetzt ja schon den Bogen spannen.
Ja, genau, sehr gerne. Eine Sache, die Anna, du gerade erwähnt hast, wir haben eben gerade schon ein spannendes Panel gehört hier auf der Slush, bei dem du auch zu Gast warst. Und da habe ich mir das ein Statement hängen geblieben und das war von dir ehrlicherweise Europe's always the last. Und das passt vielleicht ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, oder? Vielleicht magst du dazu nochmal Bezug nehmen. Es ist nicht nur eine Sache von Deutschland vielleicht, sondern so ein bisschen vielleicht Teil der Kultur von exzellenter europäischer Forschung und dem Transfer in Startups, in Innovation und in Lösungen zu Problemen.
Genau, also wichtig ist zu wissen, wenn wir über europäischen Transfer reden, ist das Problem eigentlich in Europa überall so ein bisschen ähnlich. Und es geht nicht darum, wie der Wettbewerb ist irgendwie zwischen Berlin und Paris oder München und London, sondern es geht eigentlich darum, wie kann Europa auch wieder Ort der neuen Technologien, Pionier sein in bestimmten Entwicklungen. Im Moment passiert das ehrlicherweise ja in der Regel in anderen Regionen der Welt. Und es gibt tausend Bücher über die USA und China und Asien und wie schnell dort alles passiert. Aber was in Europa gerade so passiert, kommt in diesen Büchern manchmal gar nicht vor. Und das ist etwas, was mich auch sehr ärgert und was, glaube ich, eine große Aufgabe für Europa ist. Deswegen haben wir uns auch stark gemacht und hat zum Beispiel Deutschland mit Frankreich zusammen auch einen European Tech Deal vorgeschlagen, jetzt für die nächste Legislatur auch der Europäischen Kommission. Weil ich glaube, wir müssen da echt einen richtigen Batzen drauflegen in Europa, damit wir hier wieder schneller werden. Und ein wirklich zentraler Baustein ist eben genau dieses schneller im Transfer zu sein. Wir haben oft nicht genug Geld, wir haben oft nicht die Geschwindigkeit und dafür brauchen wir eben diese Ökosysteme. Forschung und privates Kapital und die mit dem nötigen Mindset, wie man so schön sagt, die müssen besser zusammenkommen und da haben wir in Europa und auch in Deutschland noch einen Weg vor uns.
Ja.
Vor allen Dingen, glaube ich, nochmal dieses Mindset, ne? Das habt ihr eben auf dem Panel auch schon gehabt. Ja? Entrepreneurship ist natürlich das Englisch, der englische Begriff, wenn man so will, aber es geht ja eigentlich, Deutsch heißt Unternehmertum. Ja? Und das heißt Leute, die was unternehmen. Ja? Und das brauchen wir bei den Forschern, ja, die ihre Ideen auf den Markt bringen wollen und dadurch auch einen Vorteil für sich sehen, weil sie sehen, dass ich habe nicht nur eine Publikation, sondern ich sehe, wie mein Produkt, meine Idee ja auf dem umgesetzt wird, die was helfen kann. Ja, das ist eine wichtige Sache. Wir brauchen aber die Studierenden, die da auch daran denken und nicht nur denken, na, jetzt bin ich auch Beamter, die wollen Beamter werden, um einen sicheren Job zu haben, sondern die was unternehmen wollen. Und die können entweder selber gründen oder aber in Startups arbeiten oder aber bei Unternehmen, die ja auch einen riesen Transformationsauftrag haben, dass sie da auch damit helfen können. Ja, also dann Entrepreneurship würden wir es dann so nennen, wenn wir es versuchen, einen angelsächsischen Begriff dafür zu bekommen. Ja. Und ich glaube, das brauchen wir, diese Mindset auch. Ja. Wir haben die Ideen, wir haben gute Forschungsprogramme, für da, wo wir noch keine Ideen haben, da geht's los, da kriegen wir Lösungen für das, für die Challenges, die wir haben. Aber wir brauchen dann noch Leute, die das auf die Straße bringen. Ja? Und das muss nicht der Forscher sein, aber es kann der Forscher sein, es kann aber auch andere Leute sein. Das müssen wir einfach verbinden, was du mit Ökosystem gesagt hast. Ja, wir wissen eigentlich, wie alles geht, wir müssen nur schneller werden, wir müssen die Leute so ein bisschen mal dazu zwingen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber zu bringen, dass es cool ist, dass es Spaß macht, dass es was Besonderes ist, auch Dinge mal umzusetzen. Ja? Und auch mal ein Risiko einzugehen. Und das Risiko ist aber auch überschaubar, weil wir diese ganzen Strukturen haben, weil wir wissen, wie es geht, weil wir hoffentlich mehr Kapital haben in Zukunft. Und wenn nicht, gibt es immer noch genügend Jobs, weil wir haben einen riesen Arbeitskräftemangel. Also es gibt, also man fällt eigentlich relativ weich, wenn man Dinge mal einfach ausprobiert und einfach mal macht. Ja?
Vielleicht kann man noch mal erwähnen, dass wir natürlich auch nicht bei Null anfangen. Ja, also wir haben diese Kultur jetzt schon seit längerem, dass wir die versuchen aufzubauen. Das zentrale Förderprogramm, was, glaube ich, viele kennen, die irgendwie ein bisschen in dem Bereich unterwegs sind, ist natürlich das Exist-Programm, wo man irgendwie schon jetzt seit vielen Jahren, wir hatten gerade 25 Jahre Jubiläum Exist, kann man ein Gründungsstipendium bekommen für ein Jahr, wenn man irgendwie eine Uni-Verbindung hat und dann kann man irgendwie ein Jahr sich um seine Unternehmensgründung kümmern. Das ist ein sehr erfolgreiches Programm, was schon viele Gründungen hervorgebracht hat, hat auch eine Schwester sozusagen, Exist Forschungstransfer, wo es wirklich nochmal um größere Technologieprojekte geht, wo man auch Geld wirklich für die Hardware sozusagen kennt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich gerade bei diesen wissensbasierten Startups, die aus Unis kommen, die Chance haben, auch das zu nutzen stärker, was wirklich eine Stärke in Deutschland auch ist, nämlich da, wo es wirklich um Dinge geht, die produziert werden, Hardware-spezifische, ne? Die großen Softwareplattformen, das ist irgendwie ein bisschen an uns vorbeigegangen, muss man auch sagen. Und die große Chance, die wir aber haben, ist natürlich im ganzen industriellen Umfeld, im Maschinenbau. Und da kommt natürlich, was wir heute so schön Deep Tech nennen, ganz viel aus dem Uni-Umfeld. Und das wollen wir eigentlich wirklich in die Unternehmen der Zukunft bringen, in den Mittelstand von morgen, wie man immer so schön sagt. Und da haben wir jetzt aber eben die Beobachtung gemacht, Exist, das hat viel Gutes gebracht und ist ein gutes Basisprogramm, aber wir brauchen irgendwie nochmal diesen Qualitätssprung, müssen eben nochmal mehr Leute zusammenbringen mit verschiedenen Hintergründen, brauchen nochmal die privaten Partner stärker an den Unis dran und wollen auch was international Sichtbares aufbauen, dass wirklich auch mal aus der Welt auf Deutschland geguckt wird und sagt, Mensch, bei den Unis in Deutschland, da passiert ja richtig was. Daraus entstehen die Unternehmen von morgen. Das ist interessant, das gucke ich mir an und bringe vielleicht auch mal ein bisschen Geld mit, was ich nach Deutschland bringe. Das muss ja irgendwie so ein Anspruch sein, den wir am Ende haben. Und dafür haben wir jetzt diesen berühmten Wettbewerb begonnen, zu dem wir vielleicht jetzt doch mal ein bisschen was sagen.
Sehr gerne, auf den wir jetzt, passend dazu auch, doch, wir können den Cliffhanger an dieser Stelle überführen, denn die Antwort auf die Frage, darauf kann man auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gut mal eingehen. Also es ist Stichwort Startup Factories, wie eingangs schon genannt, eine herausragende neue Möglichkeit, auf die gerade viele hinarbeiten und hinfiebern, die auch aus dem Hochschulkontext im Startup-Umfeld unterwegs sind und die viel Potenzial bietet, den Fortbestand von dieser gerade erwähnten, schon bestehenden Innovationskultur zu sichern. Vielleicht gibst du noch mal ein paar Einblicke, was sich dahinter verbirgt. Startup Factories.
Genau, sehr gerne.
Das ist mal ein Trommelwirbel.
Ja, genau. lüften wir das Geheimnis. Das ist ein Kernprojekt unserer Startup-Strategie, sind diese Startup-Factories, weil wir sagen, der ganze Transferbereich ist eben einer unserer zentralen Handlungsfelder. Und die Startup-Factories sind ein Wettbewerb, den wir gestartet haben, der jetzt gerade mittendrin ist. Wir sind in der sogenannten Konzeptphase. Das heißt, in diesem Moment arbeiten 15 Teams daran, am Ende eine Startup-Factory zu werden. Wir haben gesagt, am Ende gibt es so 5 bis 10. Mal sehen, wie gut die Anträge am Ende sind, wie viele wir dann auswählen können. Aber wir sind jetzt schon wirklich sehr glücklich mit denen, die jetzt gerade diese Konzepte entwickeln, diese 15 Teams. Und ein Team bedeutet, das ist eine oder mehrere Hochschulen, die sich zusammengetan haben, zusammen mit privaten Partnern. Und das ist eben das Entscheidende. Wir wollen wirklich diese zum Teil unsichtbare Grenze zwischen privatem Geld, zwischen Unternehmen und sozusagen der akademischen Forschung aufbrechen und sagen, nein, die Synergie entsteht eigentlich gerade dann, wenn das zusammenkommt. Das heißt, wir finanzieren diese Startup Factories am Ende mit 50%, 10 Millionen über 5 Jahre. Und die anderen 50%, also auch nochmal 10 Millionen, müssen diese Teams aber privat aufbringen. Dann ist es für einige Hochschulen relativ normal, die sind gewohnt, mit privaten Partnern zusammenzuarbeiten. Für andere ist es aber auch ziemlich neu. Und wir haben gesagt, na, da müssen wir ja erstmal gucken, wer ist denn da so aktiv und wen können wir denn da gewinnen. Also das ist jetzt gerade so die harte Arbeit, in der die mittendrin sind. Und das alleine ist, glaube ich, schon ein wahnsinniger Fortschritt für das gesamte Ökosystem in Deutschland, dass da jetzt gerade Leute zusammenkommen, die vorher nicht kooperiert haben. Auch, dass mehrere Hochschulen zusammenarbeiten, ist zum Teil neu. Mhm. Oft hat man sich auch in der gleichen Region doch manchmal eher als Konkurrent verstanden und gesagt, na, ich mache hier aber meine Transfersachen und ihr macht eure. Und jetzt merkt man aber, um eine gewisse Größenordnung zu erreichen und eben wirklich am Ende diese internationale Sichtbarkeit auch anzustreben, muss man sich auch zusammentun. Und das ist wirklich jetzt für uns von der politischen Seite toll zu sehen, wie diese Teams sich gefunden haben, wie wirklich da Ideen entwickelt worden sind und Leute zusammengekommen sind, die das, glaube ich, sonst nicht in gleicher Weise getan hätten. Und es hat auch den Effekt, dass das wirklich an Relevanz an den Hochschulen gewinnt, weil wir haben manchmal noch das Problem, dass eine Hochschule traditionell, gerade die Unis, sich als Lehr- und Forschungsbetrieb verstehen und alles andere ist so ein bisschen Beiwerk. Aber Transfer ist eben auch eine dieser 3 Säulen eigentlich der Universitäten. Und dass das wirklich Kernaufgabe auch vom Präsidium, vom Rektorat aus ist, das ist ganz entscheidend, damit es am Ende wirklich läuft. Und da sehen wir, hat so ein Wettbewerb schon so einen gewissen Effekt, dass man merkt, ach okay, wenn ich da erfolgreich bin, dann klopft mir vielleicht auch als Rektor jemand auf die Schulter oder als Präsidentin. Da ist mein Eindruck, dass das wirklich auch dabei gerade sehr hilft. Und insofern freuen wir uns, dass so fleißig gearbeitet wird. Und ich bin sehr gespannt, wenn dann Anfang des nächsten Jahres eine Jury entscheiden wird, welche Startup Factories wir dann tatsächlich haben. Aber jetzt hören wir vielleicht nochmal die praktische Seite dazu.
Ja, genau.
Ich merke, es braucht mich gar nicht in diesem Podcast, weil ihr spielt euch dabei zu, das ist wunderbar. Genau. Ja. Thorsten, du bist zufälligerweise genau auf der anderen Seite
dieses Wettbewerbs,
wie Anders gerade genannt hat. Das ist fantastisch.
Als wenn es abgesprochen wäre, so
ungefähr.
Schieß
los.
Ja, wir sind ja eine von den Teams. Ne? Also wir hatten ja vielleicht das Reach, das Startup Center wurde ja aus einer NRW-Initiative rausgegründet. Da gab es ja mehrere auch. Das hat uns schon sehr, sehr geholfen. Das hat auch zum Beispiel auch im Präsidium oder bei uns im Rektorat sehr geholfen. Dass nämlich Rektor beispielsweise oder das ganze Rektorat das immer wieder auch nach außen kommuniziert. Im Neujahrsempfang werden wir als einen der Leuchttürme, als ein besonderes Projekt, als ein besonders erfolgreiches Projekt dargestellt. Wir haben immer von Anfang an gesagt, okay, es reicht nicht Uni Münster, weil bei dem NRW war es auch so, dass dann nur Universitäten, also keine Fachhochschulen, nur Universitäten den Antrag reinbringen konnten. Wir haben gleich gesagt, okay, wir wollen das mit der FH zusammen machen, da sind wir sehr, sehr eng jetzt, ne? Aber nicht nur da, sondern auch so, deswegen sind wir hier auch unter anderem in den Niederlanden mit der Universität Twente, die ja da sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Die haben sich selber verglichen, okay, wir sind das Unternehmertum von den Niederlanden, ja. Wir sind auch schon mehrmals die Most Entrepreneur University of the Netherlands geworden. Also da haben wir einen sehr, sehr guten Partner, von dem wir am Anfang sehr viel lernen konnten, wo wir dann aber jetzt mittlerweile so auf Augenhöhe sind, wo wir uns gegenseitig helfen können. Und für die Startup Factory, was du ja eben auch gesagt hast, noch viel mehr, da haben wir jetzt noch die Euregio, da ist noch Osnabrück mit dabei und da ist noch die Westfälische Hochschule dabei. Wir sind jetzt insgesamt 7 Hochschulen zusammen, die sich zusammentun, die da voneinander auch lernen können, die unterschiedliche Levels auch haben. Bei den einen sind vielleicht sogar auch die Unternehmen schon stärker involviert, bei den anderen sind die Hochschulen schon stärker und so weiter und können sich da auch gegeneinander helfen. Ja. Und wir sagen immer, es sind ungefähr 125.000 Studierende, die wir hier ansprechen. Es sind über fast 10.000 Wissenschaftler, die wir ansprechen können. Aber da ist ein Riesenpotenzial da. Und das, was wir eben ganz am Anfang hatten, nämlich diese Ideen mal auf die Straße zu bringen, das einfach zu machen. Da wird nicht jeder Entrepreneur, da wird nicht jeder gründen, aber wenn jeder halt auch dieses Entrepreneurial Spirit damit hinbringt, haben wir, glaube ich, grundsätzlich auch schon viel geholfen. Ja, da sind wir weit gekommen. Und deswegen finden wir dieses Projekt sehr, sehr interessant. Wir glauben, dass es genau das Richtige ist. Aber ja, es ist schon ganz schön tough, was wir da alles machen müssen, ehrlicherweise. Ja, ja, ja.
Viele interessante To-Dos, die da auf der Liste stehen. Ja, ja, viele Learnings aber auch dabei, Strukturen. So wird es bei uns ja auch gelebt, Strukturen, von denen wir generell überzeugt sind, genau. die da irgendwie jetzt mal instand gesetzt werden und auch mal ausgebaut werden, weil glaube ich, so kann man vielleicht generell sagen, auch die Startup-Center natürlich erkennen, dass da auf jeden Fall noch Potenziale sind, um weitere Schritte zu gehen in Zukunft. Wenn die Basis da ist, geht es darum, wie kann man sich jetzt weiterentwickeln, wo kann man einen Fokus setzen, wo sind vielleicht spannende Themen, die einfach auf die generellen Ziele, die wir alle hoffentlich haben, nämlich gesellschaftliche Veränderung, Wandel, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Wo sind da vielleicht Potenziale, die man noch heben kann?
Aber richtig? Vielleicht auch dazu nochmal, weil ja, was du eben gesagt hast, ja eigentlich, und das merken wir bei uns auch immer noch, ne, eigentlich denken Hochschulen generell in Forschung und Lehre. Und was wir aber von Anfang an immer gesagt haben, auch mit unserem Rektorat zusammen ist, da ist ein gewisser Rückkopplungseffekt. Ne? Und wenn wir eine gewisse Leuchtturmcharakter haben, kommen auch vielleicht die besseren Studierenden auch zu uns. Also haben wir auch wieder für Lehre einen Vorteil. Wenn wir Leuchtturmcharakter haben, dann kommen auch vielleicht auch mehr andere Forscher zu uns. Das heißt, und die Qualität der Forschung geht auch hoch. Also es geht nicht nur um Transfer, sondern es gibt die Rückkopplung sowohl auf die Lehre als auch auf die Forschung. Und was wir auch immer gesagt haben, ja, liebe Forscher, wenn ihr Ideen zur Ausgründung helft, die sind ja dann nicht fertig. Das heißt, die brauchen ja auch eine gewisse R&D auch noch. Das heißt, da kommen wieder Forschungsfragen in die Forschung zurück. Das heißt, wir können eigentlich alle nur davon profitieren. Und wir dürfen nicht dann in diesen Silos Forschung, Lehre und Transfer denken und nicht nur kurzfristig denken, sondern es kommt, Flywheel, das kommt richtig in Gang. Ja? Und das so müssen wir es, glaube ich, auch noch stärker an die Hochschulen bringen und auch an die Hochschulen, die vielleicht nicht jetzt in dem Startup Factory dabei sind, dass die auch diesen Prozess vielleicht um kleinere Flamme, aber auch anfangen, diesen Prozess zu starten.
Ja. Was ich da sehr interessant finde, ist wirklich diese Beschreibung, dass die ganzen Kategorien von irgendwie Grundlagenforschung, angewandter Forschung, Transfer, das verschwimmt schon auch alles ein bisschen mit den neuen Technologien, die wir auch immer mehr sehen. Und ich meine, wenn man guckt, dass die größten Forschungsabteilungen eigentlich bei privaten Unternehmen mittlerweile sind, weltweit, nämlich natürlich bei den bekannten Großen, die irgendwie die künstliche Intelligenz von morgen alle fleißig selbst entwickeln, dann sieht man auch, dass sowas näher zusammenkommen muss. Und dass deswegen es genau richtig ist, dass da, wo die exzellente Forschung ist, auch dieser Transfer passieren muss, weil der zum Teil jetzt auch schon viel früher passiert, dass man Dinge auch in den Markt bringen kann, die vielleicht aber gerade erst eine relativ neue technologische Entwicklung sind. Und deswegen ist dieses Ökosystem so wichtig, eigentlich auf der einen Seite wirklich diese exzellenten Forschungsinstitute und Institutionen da dabei zu haben und auf der anderen Seite aber dann eben genau diese private Seite, die auch ein bisschen zieht und vielleicht auch helfen kann zu identifizieren, wo sind denn eigentlich die Neuentwicklungen, die gerade auch am Markt nachgefragt werden, die man schnell auch implementieren kann und das ist ja genau der Sinn, wirklich solche Ökosysteme aufzubauen. Und was natürlich an dem Antrag hier jetzt spannend ist, ist nochmal diese europäische, quasi internationale Komponente. Das ist für uns natürlich auch interessant zu sehen. Mhm. Wir haben ja absichtlich eigentlich auch relativ viel offen gelassen, würde ich jetzt mal sagen, bei dem Wettbewerb. Es gibt so ein paar Leitplanken, das ist vor allen Dingen dieses 50-50, öffentlich-privat. Aber ansonsten haben wir jetzt nicht vorgegeben, man muss sich besondere thematische Schwerpunkte nennen oder man muss mindestens so und so viel Partner haben, sondern das war jetzt ein Prozess, der dann von den Teams selber gekommen ist und da haben wir jetzt wirklich eine bunte Vielfalt und das ist natürlich auch super interessant, wenn dann einige dabei sind vielleicht, die eben auch wirklich nach Europa ausgreifen und es damit ja auch noch sichtbar machen. Andere vielleicht, wir haben eins dabei, das jetzt einen Medizinfokus zum Beispiel hat, ein bisschen enger auf bestimmte Themen gehen, dann kann daraus natürlich auch einfach eine wahnsinnig spannende Mischung an Startup Factories entstehen, die ein eigenes Netzwerk bilden und so sich natürlich auch gegenseitig befruchten können. Also ich glaube, da liegt viel Potenzial drin, wo es natürlich für uns schön ist, dass auf der anderen Seite gerade so fleißig gearbeitet wird und wir uns dann diese Resultate anschauen dürfen.
Die Frage des spannenden USPs liegt halt nicht nur bei den Startups selbst, sondern eben auch bei denjenigen, die versuchen zu unterstützen, dass es sie gibt und dass sie fortbestehen und sich entwickeln.
Vielleicht darf ich eine Ergänzung noch sagen dazu, auch was wir jetzt die letzten 5 Jahre erlebt haben. Es wird ja immer gesagt, okay, die Hochschulen müssen mehr Transfer leisten. Und das ist richtig, so würde ich oder unterschreibe ich ja zu 100%. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass es ja keine Einbahnstraße ist. Ne? Also wir müssen verstehen, wie Unternehmertum geht. Der Forscher an sich muss das verstehen, aber genauso müssen die Unternehmen auch verstehen, wie Hochschule gehen. Ja? Und nur dann, wenn wir wirklich beide Seiten miteinander wirklich reden, das ist ja das, was ihr auch vorhabt, aber auch wirklich offen sind und nicht nur sagen, okay, Unis müsst oder Hochschulen müsst, nur dann werden wir es richtig schaffen, das erfolgreich umzusetzen, weil man dann halt wirklich auch auf Augenhöhe miteinander redet, Probleme austauscht und versucht auch gemeinsam an diese Probleme, diese Herausforderungen letztendlich zu arbeiten. Das war ein wichtiger Punkt, finden, was ich so gemerkt habe die letzten 5 Jahre. Ja.
Das würde ich auch unterstützen und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass für Unternehmen es manchmal auch gar nicht so leicht ist zu verstehen, was sie jetzt eigentlich davon haben, Teil von so einem Ökosystem zu sein. Mhm. Und ich vermute, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Dynamik in den verschiedenen Teams, die man gerade genau hat, dass man versucht, da jetzt zusammenzukommen. Und diese Tradition gibt es eben in Deutschland, vielleicht auch, wenn man das vergleicht mit irgendwie den Vereinigten Staaten von Amerika, USA, da ist es natürlich viel enger sowieso private und Unis, die da zusammenkommen. In Deutschland ist es manchmal so ein bisschen die Frage, sehr schnell, wenn ich als Unternehmen irgendwo Geld reingebe, so wo habe ich dann Mehrwert direkt jetzt für mein Unternehmen? Wo kann ich da direkt mein Produkt irgendwie verbessern? Und das kann man ja auch nachvollziehen. Unternehmen müssen natürlich auch auf ihre eigene Entwicklung schauen. Aber ein bisschen größer gedacht ist es natürlich wichtig, dass man zusammenarbeitet, weil man eben nicht genau weiß, an welcher Stelle dann vielleicht daraus auch Teams und Ideen entstehen, die natürlich für die Unternehmen auch wichtig sind. Dadurch entstehen auch Talente, die Leute werden anders ausgebildet, wenn sie so einen Entrepreneurial Background dann auch bekommen. Und das ist natürlich für die Unternehmen in den verschiedenen Regionen auch von einem hohen Mehrwert. Aber das zu transportieren, was so ein bisschen die Win-Win-Situation daraus ist, das ist auch das Ziel von dem Wettbewerb, weil das nicht überall schon von alleine entstanden ist, obwohl, das will ich auch sagen, wirklich viele Hochschulen in den letzten Jahren da wahnsinnig viel gemacht haben. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt anklopfen muss und sagen muss, hier übrigens wisst ihr, das ist auch noch da. Aber ich glaube, so dieser Qualitätssprung, den wir jetzt erreichen können, das ist eigentlich das Ziel mit dem Wettbewerb.
Ja. Jetzt hast du so ein bisschen darüber gerade gesprochen, dass natürlich auch Incentives gesetzt werden müssen für Unternehmen, für vielleicht auch bestehende Unternehmen, vielleicht schon größere Unternehmen, für so eine Zusammenarbeit. Jetzt ist es aber ja so, ein oft gehörtes Thema, aber Herausforderung unserer Zeit als Stichwort. Es gibt natürlich viel Wandel, viel Veränderung, das ist schon immer so gewesen, Hypothese. Aber das setzt sich weiter fort und die Herausforderungen verschärfen sich zum Teil. Denkt ihr, dass Startups die große verhoffte Lösung sind, die Innovation, die vorangetrieben wird, um einfach Bezug zu nehmen und vielleicht Herausforderungen unserer Zeit zu lösen oder treffen zu können, auch für Unternehmen in der Zusammenarbeit, für die Startups selbst, für die Gesellschaft? Vielleicht habt ihr da einen Eindruck zu, wie ihr das seht, wie ihr das schildert, wo die Verantwortung bei Startups und auch Startups-Unterstützenden liegt.
Also das Spannende ist ja wirklich zu gucken, in welchen Bereichen die Startups jetzt gerade entstehen. Und wir haben ja im Übrigen insgesamt eine positive Dynamik in Deutschland. Wir hatten jetzt ein bisschen so eine Delle durch die doch schwierige Weltlage in den letzten Jahren. Die ersten Zahlen aber in 24 sind wieder gerade leicht steigend. Insofern sind wir mal optimistisch, dass wir vielleicht da gerade auch so ein bisschen aus dem Tal wieder rauskommen. Und bei diesen Neugründungen, die wir jetzt immer mehr sehen in Deutschland, so suchen die sich von ganz alleine natürlich die Themen, die gerade die drängenden der Gesellschaft sind, weil das sind ja die, für die Leute Lösungen suchen, also auch die, mit denen man gut an einen Markt kommt. Und ohne, dass wir das jetzt politisch vorschreiben müssten, entstehen 1/3 der Startups eigentlich in einem Bereich, wo sie grüne Produkte herstellen. Also wirklich Dekarbonisierung hat natürlich eine Riesenbedeutung. Viel im Energiebereich, viel im neuen Materialienbereich, irgendwie andere Varianten von Plastik. Das sind ganz viele Bereiche, wo gerade viel passiert. Gerade war ich bei einem Startup, die machen irgendwie aus Ananaspflanzen Papier. Und solche Trends sind da gerade extrem verbreitet. Man sieht sie eben auch in den Gründungszahlen. Und erklärt sich ja auch daraus, dass Startups natürlich sich gründen, um ein aktuelles Problem zu lösen. Das ist in der Regel die Gründungsidee von einem Unternehmen, weil nur dann können sie das ja auch entsprechend erfolgreich an den Markt bringen. bringen. Und große Unternehmen haben zum Teil eben die Schwierigkeit, dass sie etwas pfadabhängiger sind. Dort haben sie oft natürlich Produkte, die sie schon lange am Markt haben, die dann vielleicht nur schwieriger angepasst werden können. Und dieses Disruptive, dieses wirklich ganz neue Lösungen für etwas bereitstellen, was wir eben in diesen Zeiten umso mehr brauchen, das kommt eben doch häufig von Startups und auch sowas, weil natürlich digitale Themen, künstliche Intelligenz, jetzt die großen Sprachmodelle, auch in dem Bereich haben wir ja Startups, die sich zum Glück auch in Deutschland und in Europa auf den Weg machen, mit nicht ganz so viel Geld, wie das in den USA der Fall ist, deswegen natürlich haben die es ein bisschen schwerer, aber all diese neuen Themen werden natürlich häufig auch von neuen Unternehmen vorangetrieben und deswegen sind sie tatsächlich ganz zentral, um all die Transformationsaufgaben zu lösen, die wir haben, sei es jetzt im Klimabereich, sei es aber zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich. Ich meine, wir haben Impfstoff von BioNTech, ist ja auch das Beispiel, wie wichtig Startups in dem Bereich sind. Und ich würde sagen, zunehmend auch im Sicherheitsbereich natürlich übrigens auch einer, der Innovationen durchaus traditionell vorantreibt. In den USA sehen wir das ganz stark und wir sehen in Zeiten der Zeitenwende vielleicht auch, dass das auch in Deutschland nochmal mehr Thema werden wird.
Danke für die Einschätzung.
Ich glaube, was man auch noch sieht, ist, dass eine der Motivationen von Start-upern ist ja irgendwie, dass man Dinge, ja, die große Herausforderung jetzt versucht, auch wirklich anzugehen und dann wirklich ein Bedürfnis, das anzugehen. Es geht nicht nur um Geld verdienen, sonst irgendwas, sondern wirklich dieses Problem zu lösen. Ja, und mit dieser Motivation reinzugehen, weil ja Unternehmertum ist halt, hat Höhen und auch sehr viele Tiefen und so weiter, die wir zwar alle ein bisschen abfedern können durch die ganzen strukturierten Programme, aber trotzdem ist es ja immer noch so. Und wenn ich dann aber mit der Motivation reingehe, ich will wirklich eine riesen Herausforderung, die wir haben, lösen, dann kann ich durch diese Tiefen durchgehen. Ja, wenn ich nur die Motivation habe, möglichst schnell Geld zu verdienen oder wenigstens zu arbeiten oder sonst irgendwas, dann werde ich da schnell demotiviert werden. Und ich glaube, das ist auch noch eine besondere Sache dann auch, wo dann Startups helfen können, weil es eine ganz andere Motivation ist. Das hat der Mittelständler, das Familienunternehmen, das familiengeführte Unternehmen hat das auch. Ja. Bei dem einen oder anderen ist es dann vielleicht weniger der Fall. Und bei Startups ist es schon meistens so der Fall. Und das ist das Schöne daran, ja, dass sie dann helfen können, diese Probleme auch anzugehen und auch wirklich dann das auf lange Strecke angehen und nicht irgendwie vorher aufhören. Ja.
Vielleicht kann ich da eine Folgefrage anschließen, wo du gerade darüber sprichst, dass Motivation zu gründen sich vielleicht verändern kann und auch mit der Schwere der vermeintlichen Probleme im Wandel ist und im Umbruch ist. Es gibt eine schon immer eigentlich unterrepräsentierte Gruppe im Bereich der Gründer, auch wenn sie gesellschaftlich gar nicht so unterrepräsentiert ist, und zwar die Gründerinnen ganz spezifisch. Also Frauen in Gründung, Frauen, die gründungsinteressiert sind, Women Entrepreneurs. Es gibt viele Terme, die das beschreiben. Jetzt hast du gerade beschrieben, dass es eben unterschiedliche Arten von Motivation gibt. Jetzt ist es so, dass wir statistisch immer wieder feststellen, dass die Motivation von Gründerinnen oft gerade in diesen Bereichen liegt. Es geht oft um Impact-Gründung. Heißt nicht, dass es nicht für Gründer auch so ist, aber die treibenden Kräfte, um sich in das wilde Feld der Gründung zu stürzen, sind bei Frauen oft im Bereich von Impact, Dinge bewegen, technologisch getrieben tatsächlich auch in diesem Bereich. Vielleicht könnt ihr da nochmal eine Einschätzung geben, ob ihr denkt, dass es schon jetzt gute Ansätze gibt oder auch Potenziale im Bereich der Gründung, die ganz spezifisch auf dieses Problem eingehen, nämlich, dass wenig Gründerinnen da sind, obwohl das eigentlich für die Qualität der Gründung und auch die Quantität der Gründung essentiell wäre, sie möglichst mit ins Boot zu holen und zu Gründerinnen zu machen.
Also absolut. Wir dümpeln so ein bisschen bei 20% Gründerinnen rum, mal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Auch das Exist-Programm ist manchmal ein bisschen besser bisher, aber nicht wirklich. Mhm. Und das ist nicht gut, weil da verlieren wir tatsächlich eine ganze Gruppe von wichtigen Gründerinnen, ja, die eben auch zum Teil ein bisschen andere Themen bearbeiten. Nicht nur quasi, dass sie einen hohen Impact-Motivation haben, die ist insgesamt auch relativ hoch, ne? Also durch die Gründer und Gründerinnen hinweg, wenn man die fragt, so, wer will was zur Gesellschaft beitragen und hat irgendwelche Nachhaltigkeitsaspekte, da bist du auch bei irgendwie mehr als 80%. Aber die Frauen nochmal besonders hoch und die gehen halt häufiger auch mal in die sozialen Bereiche, im Pflegebereich oder sowas wie Frauengesundheit. Das sind Themen, die oft halt auch eher von Gründerinnen bespielt werden und von denen haben wir zu wenig. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das gezielt unterstützen und man merkt, dass Frauen häufig dann auch ein Bedürfnis haben, gerade dieses Know-how zu einem frühen Zeitpunkt zu erwerben, was sie quasi für sich sagen, was man braucht zum Gründen. Also wenn man es vergleicht, glaube ich, kann man sagen, wo Männer vielleicht manchmal ein bisschen drauf losmarschieren und sagen, ist mir doch egal, ich kann das schon alles, sind Frauen manchmal so ein bisschen motiviert, was ja auch nicht schlecht sein muss, sondern im Gegenteil irgendwie auch ein hohes Bedürfnis, sich früh eine gewisse Expertise anzueignen in den Dingen, die dann für eine Gründung relevant sind. Deswegen gibt es zum Teil auch Statistiken, das muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sehen, dass von Frauen gegründete Unternehmen dafür eher länger halten. Sie gründen seltener, aber dafür nachhaltiger, könnte man sagen. Aber das sind so kleine Unterschiede. Und deswegen haben wir tatsächlich die Exist-Familie erweitert um das Programm Exist Women, das wirklich Frauen in so einer Phase adressiert, das heißt in der Regel bevor sie gegründet haben, wenn sie überlegen, sie könnten sich vorstellen, in einem bestimmten Bereich, der sie interessiert, wo sie eine Forschungsexpertise mitbringen, vielleicht mal eine Unternehmensgründung anzugehen und dann zu sagen, man bringt sie in ein gemeinsames Netzwerk mit anderen Frauen, die gründen wollen, mit potenziellen Investoren, Investorinnen, mit dem Know-how, was man eben braucht, sodass sie dann die Basis haben, um zu sagen, ja, ich will diesen Weg gehen und dann vielleicht auch einfach ins normale Exist-Programm gehen oder eben auf andere Weise ihr Unternehmen erfolgreich gründen. Wir haben jetzt die erste Charge, 1000 Frauen. Wir hatten die beim Exist-Jubiläum alle zusammen auf der Bühne. Das war ein ganz tolles Bild. Und was dadurch eben auch entsteht, ist wirklich ein Netzwerk an Gründerinnen, die sich dann auch gegenseitig unterstützen können. Weil das ist natürlich manchmal auch eine Schwierigkeit, überall, egal in welchem Bereich man ist, wenn man einfach merkt, man ist ein bisschen alleine und trifft häufig dann nur auf männliche Gruppen, wenn man unterwegs ist, irgendwie im Gründungsumfeld, dann kann das manchmal eben auch ein bisschen demotivierend sein. Es ist einfacher, wenn man ein paar andere Gründerinnen an der Seite hat, mit denen man sich auch austauschen kann. Deswegen glaube ich, kann das Exist Women hoffentlich da einen Push für die Zukunft geben. Wir haben gerade erst angefangen, deswegen muss man sehen, wie sich das auswirkt. Und ein zweiter Punkt, den ich mal noch machen wollen würde, ist, dass man auch die Investmentseite anschauen muss. Wenn man sich anguckt, wie viel Geld in von Frauen gegründete Unternehmen fließt, dann ist es einfach wahnsinnig wenig. Mhm. Es ist nicht nur von der Zahl der Deals wenig, sondern von der Summe ist es noch mal weniger. Wir sind da im einstelligen prozentualen Bereich, wenn man sich anguckt, wie viel Prozent vom VC-Money in von Frauen gegründete Unternehmen reinfließt. Und das muss sich auch ändern. Deswegen schauen wir gerade, dass wir bei all den Fonds, die wir auch öffentlich Einfluss nehmen können, immer Frauen auch mit dabei haben. Zum Beispiel der Deep Tech and Climate Fund, ein relativ neuer Fonds, hat eine Frau und einen Mann als Geschäftsführer. Das ist dann pari pari. Das ist wichtig. Und wir haben auch ein Instrument, wo wir jetzt sozusagen sogenannte Emerging Manager unterstützen. Also Leute, die das erste Mal einen Fonds auflegen wollen und da eben dann auch schauen, dass wir tendenziell dann Leute unterstützen, die nicht so typischerweise sonst schon im Investmentbereich unterwegs sind. Also Frauen, aber vielleicht auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die sind auch unterrepräsentiert. Also auch auf der Finanzierungsseite müssen wir gemischter werden, weil am Ende investieren Frauen eben doch auch leichter in Frauen, wenn man es so sieht. Man mag sich es anders wünschen, aber im Endeffekt ist es so.
Und deswegen Oder leider andersrum. Männer investieren mehr in Männer und das ist, glaube ich, fast sogar noch das größere Problem. Ne?
Genau, also das ist Männer in Männer, Frauen in Frauen und so kommt man dann zu dem Ungleichgewicht.
Wir wollen nicht neue Silos, ne?
Und bei dem Exist ist es auch noch so, das normale Exist hat ja auch nochmal, es geht ums Team und da ist ja auch nochmal eine Komponente drin, ist das Team divers aufgestellt, ja oder nein? Also nicht nur das Exist Woman, sondern den normalen Exist ist ja auch noch der Fall.
Und wir haben tatsächlich jetzt auch einen Mutterschutz eingeführt. Das gab es vorher auch nicht. Also als ich angefangen habe jetzt in meiner Aufgabe, war ich ganz erstaunt, dass sich das offensichtlich noch nie jemand darüber Gedanken gemacht hat, wenn ein Baby geboren wird in einem Exist-Projekt. Bisher ist da einfach rein gar nichts passiert. Das heißt, man durfte sich überlegen, ob man jetzt dann direkt vom Tag 1 einfach weitermacht oder sonst die Zeit einfach verloren geht. Und jetzt kann man tatsächlich, wenn ein Baby geboren wird, und zwar egal, ob von einem männlichen oder einem weiblichen Teammitglied quasi das Eltern wird, kann man das Projekt dann verlängern um 3 Monate. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin. So schauen wir auch, dass wir auch ein bisschen diese Familienkomponente da besser abgedeckt kriegen.
Aber Greta, jetzt will ich mal den Ball wieder zurückspielen an dich, weil du bist ja bei uns auch für Women Empowerment Convention zuständig und du bist ja eigentlich für das Thema eigentlich zuständig. Was sind denn die Dinge, vielleicht kannst du kurz sagen, um keine Werbung zu machen, kurz sagen, was wir machen und vielleicht auch, was wir noch machen sollten aus deiner Sicht, aus den Erfahrungen, aus dem Feedback, was du bekommen hast.
Gerne, also total gerne eben. Stolzvertreterin von Nexus Women bei uns, zusammen mit dem Team, was wir da aufgestellt haben. Wir glauben, dass das eine sehr wichtige Arbeit ist. Wir machen schon sehr, sehr gute Erfahrungen, sind auch sehr froh über den ersten Anlauf dieses Projektes, womit wir viel arbeiten, so jetzt mal im Blick aus der Praxis, ist mit weiblichen Role Models sehr, sehr häufig schon gehört. Also Frauen als Role Models sind nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Das bekommen wir auch immer wieder gespiegelt und gefeedbackt, dass das oft die ausschlaggebende letzte Motivation ist für gründungsinteressierte Frauen, die dazu führt, dass sie sich dann trauen, rausgehen und wirklich an der eigenen Idee arbeiten. Die strukturierten Programme, sowas wie Access Women, wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das mindestens im Ausmaß wie jetzt fortbesteht, weil wir eben ganz, ganz einfach alle Plätze, die wir da anbieten durften, auch in Kooperation mit der FH Münster gemeinsam, so wie das REACH eben funktioniert, also von zwei Hochschulen gemeinsam ein tolles Programm aufstellen konnten, was dankend angenommen wurde, wo wir sehr, sehr viel gutes Feedback auch nach wie vor bekommen haben. Und ich denke, dass grundsätzlich diese spezifischen Programme sehr, sehr wichtig sind für die ersten Schritte, um erstmal drastisch daran zu arbeiten, dass sich die Quote von Gründerinnen zu Gründern innerhalb von möglichst kurzer Zeit verbessern kann. Perspektivisch ist es aber wichtig, glaube ich, und das versuchen wir in unserer Arbeit ganz spezifisch auch immer wieder zu machen und uns dahingehend zu hinterfragen, dass wir nicht ein neues Silo bauen möchten, in dem nur Frauen und Gründerinnen unter sich an ihren Gründungen arbeiten, sondern und das sehen wir auch eben statistisch aufbereitet an so vielen Stellen. Jeden Tag kommen neue Studien dazu. Je diverser aus allen möglichen Perspektiven Gründungsteams sind, desto qualitativ und quantitativ besser können sie arbeiten, desto erfolgreicher sind sie, desto mehr Mehrwert können sie stiften. Entsprechend wünschen wir uns natürlich Diversität und nicht nur einen neuen Funnel an motivierten, gut arbeitenden und gut unterstützten Gründerinnen, sondern eben das gemeinsame Arbeiten. Und ich glaube, es wird spannend, diesen Transfer gut zu schaffen, dass wir einerseits gesonderte Angebote bieten, die erstmal die bestehenden Nachteile, über die man eigentlich gar nicht mehr diskutieren muss, ausgleichen und gleichzeitig aber das Ganze, was wir dort lernen und erfahren von beiden Gruppen, zusammenführen und dann gemeinsame Angebote schaffen. Das heißt, Angebote, die sehr sensibel damit umgehen, alle an der Stelle zu treffen, an der sie gerade sind und dann gemeinsam Möglichkeiten zu bieten und das auch wirklich konsequent, perspektivisch in all die Programme, die schon da sind, zu überführen und keine neuen Silos zu bilden. Das wäre, glaube ich, ein großer Wunsch von unserer Seite und so versuchen wir eben unsere Programme jetzt gerade voranzutreiben. Mhm. Wir wollen kein neues Silo, wir wollen keinen exklusiven Club, wir wollen gute gemeinsame Arbeit und gute Möglichkeiten für die Teams. Mhm.
Also erstmal da auch super, dass die Hochschulen so aktiv sind. Wir haben uns da auch echt gefreut. Man kann sich die Zahl der teilnehmenden Hochschulen immer super merken, weil es sind 111, die mitgemacht haben bei Schwimmen. Und deswegen kommt man eben dann zu den 1000 Frauen jetzt in der ersten Gruppe. Und ich meine, ich kann da total zustimmen. Das Beste wäre natürlich, Access Women macht sich selbst überflüssig. Mhm. Im Moment ist es das eben leider noch nicht. Und es ist ja immer eine große Debatte, soll man solche spezifischen Programme machen oder nicht. Und ich glaube, solange die Situation so unterschiedlich ist für Frauen und Männer, die gründen, muss man das auch spezifisch adressieren und dazu kommen, dass es ein Stück ausgeglichener wird. Man muss sicherlich nicht, jetzt immer bei 50-50 genau zu sein, aber es muss irgendwie ein bisschen ähnlicher werden. Und dann eben am allerbesten, kann ich nur zustimmen, sind natürlich die diversen Teams. Und dafür brauchen wir aber eben dann auch sowohl die Frauen als auch die Männer, die gründen wollen und dann zusammenkommen. Ja. Und aktuell, glaube ich eben, ist es wichtig, so ein Programm wie Access Women zu haben, um die Frauen da erstmal mehr reinzukommen. Und je mehr Role Models dann auch da sind, dann ziehen die auch wieder weitere und dann kann daraus hoffentlich dann so ein Automatismus entstehen. Aber ich fürchte, noch sind wir da nicht.
Ich glaube auch. Also, falls zur Zustimmung, ich glaube, es darf noch was passieren. Wir freuen uns total über die ersten Schritte. Wir sind da sehr motiviert bei der Sache und glauben, es ist absolut an der Zeit. Und der Moment wird einfach spannend, wo man dann diejenigen, die sich schon weiterentwickeln konnten in den besonderen Formaten, dann eben die Möglichkeit haben, das Ganze auch mit zu übernehmen in das ganze Ökosystem, in die ganze Kultur. Ich finde, das ist auf jeden Fall die ferne Idee, das große Ziel. Also von daher sind wir auf jeden Fall zuversichtlich, dass das perspektivisch machbar ist und sind einfach gespannt. Also je mehr Programme sich dahin ausrichten, desto besser, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, also das war jetzt wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob es von euch beiden noch was gibt, was ihr hinzufügen möchtet. Vielleicht machen wir noch eine kleine Ausstiegsfrage. Wenn ihr euch ein Programm, eine Maßnahme, eine Möglichkeit backen könntet, um Startups zu unterstützen in der aktuellen Situation, in der wir in Deutschland in den Startup-Ökosystemen sind, wie würde das aussehen? Was müsste es nächstes Jahr geben, damit ihr das Gefühl habt, okay, jetzt können wir nochmal Schwung auf die Straße bringen, viele unterstützen, was fehlt vielleicht gerade noch?
Also ich treffe natürlich immer die Startups, die nach Geld suchen und ich glaube, das ist nach wie vor eine Herausforderung, die wir haben in Deutschland und Europa. Und das sind oft tolle Startups natürlich und zum Teil dann eben schon Scale-Ups, wie man so schön sagt, die in der nächsten Phase sind, die einfach die neuen Batterien von morgen bauen wollen, die irgendwie die Raketen bauen wollen, die die Satelliten ins Weltall bringen, die uns ganz viel über unsere Erde erzählen. Also die wirklich große Sprünge machen wollen und wo wir einen ganz tollen Technologiestand auch in Deutschland haben. Und dann ist es auch für mich manchmal schade zu sehen, wenn es wirklich für die eine Herausforderung ist, einfach das nötige Geld dafür auch einzusammeln, weil weil wir in Europa, in Deutschland nicht so eine Tradition haben von zum Beispiel auch Pensionsfonds, von großen liquiden Akteuren, die auch mal sagen, sie geben dann mal wirklich die Summe in so ein Unternehmen, dass sie ihre Fabrik tatsächlich aufbauen können und so schnell auch sein können. Das ist ein bisschen vielleicht auch die Klammer zu am Anfang, um mal wieder Erster zu sein, auch in einer Technologie. Ne? Quantencomputer ist zum Beispiel so ein anderes Thema. Wir sind super gut eigentlich in Quantentechnologien aufgestellt, aber jetzt auch den Schritt zu machen, da die Startups so zu unterstützen, die da gerade dran sind in dem Bereich, um wirklich auch mal hier ein relevanter Player in so einem Bereich zu sein. Also das ist die große Herausforderung. Das heißt, was ich mir wünschen würde, und da sind wir auch ein bisschen gerade dran mit der sogenannten WIN-Initiative, ist, dass eben auch die Akteure in Deutschland, die eigentlich das Geld auch haben im Versicherungsbereich, im Rentenbereich, sagen, Wagniskapital, das ist etwas, wo sie mehr machen wollen, wo sie mehr investieren wollen. Und wenn das dann genau in so einen Deep Tech, Climate Tech Bereich reingeht, dann glaube ich, ist das ein richtiger Push für viele der super spannenden Startups, die wir in Deutschland haben. Und ich hoffe sehr, dass wir da einen großen Schritt vorankommen.
Danke für diese Einschätzung, Anna. Thorsten, hast du also auch noch was?
Ich würde das natürlich unterschreiben, aber vielleicht sogar noch viel einfacher. Ich mag das nicht, wenn Leute immer sagen, man müsste mal. Ja, sondern was ich viel lieber hätte, ist, wenn die sagen, ich habe mal gemacht oder ich mache jetzt mal. Ne? Und ich glaube, das ist dieses, was wir mit Entrepreneurial Mindset gemeint haben, auch am Anfang, ist, ja, wir brauchen das Geld oder wir brauchen Unterstützungsprogramme. Wir brauchen halt wir brauchen viel mehr Leute, die, und jetzt nicht nur mit Startups, nicht nur die, sondern im Allgemeinen, in unserer Gesellschaft generell sagen, nicht immer nur sagen, jemand anders müsste mal machen, sondern ich mache es jetzt mal. Ich übernehme die Verantwortung und ich weiß, ich kann da eventuell hinfallen, ich kann mir wehtun, aber wir leben in einem Land, wo es nicht wehtut, hinzufallen. Und wir haben genügend Unterstützung, um dann wieder aufzustehen und dann das nächste Mal wieder zu machen. Das ist das, was ich mir dazu noch wünsche, neben dem die ganzen Unterstützungsprogramme, die wir haben, neben dem Kapital, was wir dann brauchen, um die Dinge groß zu machen. Aber wir brauchen vor allen Dingen Leute, die nicht nur im Startup-Bereich, sondern generell einfach mal machen und nicht nur sagen, jemand müsste mal machen. Das wäre vielleicht zu philosophisch, aber das wäre das, was ich noch dazu nehme.
Schön, ich finde, das ergänzt sich wunderbar, was ihr beide gesagt habt. Ich würde sagen, damit beschließen wir es für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Wir haben super ausführlich sprechen können. Wir konnten das Geheimnis um Startup Factories lüften. Das war uns ein Anliegen, gleich zu Beginn. Aber auch sonst tolle Einblicke. Danke für die ehrlichen und offenen Worte, für den Blick in die Zukunft. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Und ich danke auch wie immer unseren ZuschauerInnen, die gerade hoffentlich, also wie wir, eintauchen konnten in das spannende Thema rund um die Verantwortung gegenüber unserer Welt, die wir vielleicht durch Startups auch auffangen können und unterstützen können. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ihr diese Folge inspiriert verlasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
REACH – From Science to Startup.